Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Heute haben wir Teil 2 des Interviews mit Markus Buck von DuDash. Der erste Teil war schon mega spannend. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, nochmal reinzuhören, falls ihr das nicht gemacht habt. Es geht extrem viel um die Themen Startup, um Investoren und so weiter und so fort, wie man investierbar wird. Und jetzt im zweiten Teil werden wir nochmal richtig konkret. Da geht es nämlich um Tipps und Tricks, was ihr wissen müsst, was ihr beachten solltet, wenn ihr als Gründer in einem Startup eine Finanzierung haben wollt. Also hört jetzt rein. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel gelernt darüber, welche Investoren es gibt, wie ein Startup beschaffen sein sollte, damit es für euch eben ideal passt und damit ihr da die besten Investoren für die besten Startups eben gewinnen könnt und umgekehrt. Du hast es eben schon mehrfach erwähnt, das Pitch Deck. Was genau ist das und worauf ist da zu achten?
Ja, das Pitch Deck ist, glaube ich, in den letzten 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich die wichtigste Unterlage eines Startups geworden überhaupt. Ein Pitch Deck ist am Ende nichts anderes als eine, ja, im Idealfall Kurzpräsentation über dein Startup. Und das Wichtige ist, es gibt eine bestimmte Struktur, die heutzutage von jedem Investor erwartet wird, die Teil eines Pitch Decks sein soll. Aus unserer Sicht ist das ideale Pitch Deck irgendwo zwischen 10 bis 15 Slides eigentlich nur lang. Und es sollte eigentlich immer nach einer ähnlichen Struktur aufgebaut sein. Das heißt, die Struktur kann sich auch unterscheiden, je nach Startup und welche Narrative man bilden möchte, weil diese Narrative ist mit das Essentiellste. Und das ist das, was von vielen Gründern vergessen wird. Wie baue ich diese Story auf? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber im Normalfall fängt man immer erstmal ganz klar an. Das ist, also man hat eine Intro-Slide schön mit irgendwas, was schön aussieht. Und dann geht es erstmal ums Problem. Und was ganz wichtig ist bei Pitch Decks, ist, sie herunterzubrechen auf das, was essentiell ist. Und sie datengetrieben machen. Das heißt, wenn ich über ein Problem spreche und ich pitche das, also wenn ich das gerade auch, also nicht nur zusende, sondern eher idealfall auch gleichzeitig präsentiere, haltet es so simpel und ja, crisp wie möglich. Das heißt, ein Problem finde ich immer super, wenn einfach auf 3 Keywörter einfach nur heruntergebrochen wird. Und darunter kann vielleicht auch ein kleiner Kommentar stehen, für wie viel Prozent das gilt oder um wie viel Prozent das ineffizienter ist derzeit oder wie viele Leute das betrifft. Also immer ein paar Datenpunkte mit reingeben, um dem Investor auch zu zeigen, okay, so groß ist das Problem, so wichtig ist das Problem. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, hierzu habe ich eine Lösung. Und dann auch quasi recht schnell Bezug darauf zu nehmen, okay, die Probleme habe ich identifiziert und mein Startup löst diese Probleme auf diese Art und Weise. Da kann auch gerne dann nochmal ein Produktscreen dazu kommen, ein Screenshot von der Plattform oder vom Produkt, wenn es ein Hardware-Produkt ist. Und dann kann man von dort aus weiter das Ganze spinnen. Was ist denn mein Alleinstellungsmerkmal? Wo steht der Wettbewerb mit seinen derzeitigen Lösungen? Wichtig, ganz, ganz wichtig ist Traction und Milestones. Das bedeutet, was habe ich bisher schon erreicht? Was sind die KPIs, die Key Performance Indicator? Also hierbei geht es um quasi zu messen, was sind die Faktoren, die ich messen kann, die meinen Erfolg zeigen. Da ist es ganz wichtig, dem Investor einen Einblick zu geben, das und das habe ich erreicht und da möchte ich hin. Und auf diese Art und Weise, mit dieser Go-to-Market-Strategy, also mit dieser Marktstrategie, um reinzugehen in den Markt, möchte ich diese Traktion erreichen, diese Zahlen erreichen. Und dann gibt es immer noch eine Slide, die dann, wie gesagt, den Wettbewerb zeigt. Es ist immer wichtig, eine Team-Slide zu haben. Die würde ich immer fast zum Schluss setzen. Vielleicht als einzige Slide, die dahinter noch kommen könnte, wäre die Finanzierungs-Slide. Da geht es dann wirklich darum, wie viel Geld brauche ich und wie verwende ich es auch. Ganz wichtig. Also nicht nur zu sagen, ich brauche 1 Million, sondern zu sagen, 1 Million setze ich für im Idealfall 3 bis 4 Elemente ein. Sales und Marketing, Technologie, operatives Geschäft und vielleicht noch ein Bucket dazu. Um das auch ganz klar zu machen, das brauche ich, dafür setze ich es ein und so lange komme ich mit dem Geld auch durch bei der und der Unternehmensbewertung. Das heißt, Pitch Decks am Ende, die Hauptkernpunkte sind, haltet es simpel, haltet es datengetrieben und versucht nicht, die Welt neu zu erfinden mit irgendwelchen schönen Designs, sondern simpel ist manchmal mehr. Und eine Slide habe ich dort vergessen, die Market Opportunity. Da geht es darum, wie sieht der Markt aus? Da spricht man über verschiedene Faktoren. Da gibt es 3 Kurzbegriffe. TAM, SAM und SOM. Total Addressable Market, Serviceable Obtainable Market und Serviceable Addressable Market. Und da geht es darum, dieser Markt, In den könnte ich eines Tages hineinwachsen. Das ist der sogenannte TAM. Und dieser TAM sollte immer über eine Milliarde eigentlich sein. Wenn der unter einer Milliarde ist, wird niemand ein Investor eigentlich schon hingehen und sagen, boah, das brauche ich mir gar nicht angucken, weil ich habe gar keine Möglichkeit, nachher damit Geld zu machen. Das heißt, das ist so ein Markt, da könnte ich eines Tages reinwachsen. Und dann bricht man das runter auf dieses Sum und Sum, um zu sagen, okay, um dahin zu kommen, in meinem Kernfokus könnte ich diesen Markt bekommen. Und dazwischen ist so ein weiterer Markt. Das kann geografisch abgegrenzt sein, das kann Kundengruppen abgegrenzt sein. Man muss es nur erklären können, wie man auf diese Zahlen kommt. Und dann ist man da eigentlich schon in einer guten Position. Das heißt, wie gesagt, auch zu diesem Thema zum Beispiel haben wir auf unserer Education-Plattform auch Templates. Das heißt, wir haben dort Templates, wie baue ich dann One-Pager auf? Also das ist nämlich die Einseitenübersicht, quasi die Präsentation auf einer Seite, als auch für einen Video-Pitch, als auch ein Business Model Canvas, der auch so eine einseitige Übersicht über dein Business ist. Da haben wir auch viele Templates zur Verfügung gestellt, die sich Gründer kostenlos runterladen können, um da auch eine Hilfe zu haben, wie man die gestaltet.
Na top. Wenn du jetzt von einer Milliarde sprichst, du hast es ja nachher gesagt, geografisches Wachstum kann in diesem Zwischenmarkt dann auch passieren. Aber das heißt, die eine Milliarde ist dann Zeitraum von beispielsweise einem Jahr an Umsätzen global oder wie ist das zu verstehen?
Genau. Dabei geht es gar nicht im Direkten um die eigenen Umsätze, sondern es ist der Markt, in den man reinwachsen kann. Das heißt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel jetzt von unserem Markt in dem Sinne. Man kann diesen Markt jetzt definieren auf verschiedene Art und Weisen. Entweder mache ich einen Top-Down-Prozess und sage, okay, dieser Markt zum Beispiel so und so viel Geld wird weltweit jährlich in Startups investiert. Und aufgrund dieses Parameters sage ich, das ist eigentlich die Größe, in die man reinwachsen kann. Das wäre aber eher relevant, wenn man ein transaktionsbasiertes Geschäftsmodell hätte. Das heißt, mit jedem Investment, was über unsere Plattform passiert, nehmen wir uns einen Prozentsatz raus. Weil wenn ich weiß, wie viel weltweit umgesetzt wird, ist das mein theoretischer maximaler Markt und davon könnte ich mir auch errechnen, was könnte ich, wenn ich immer eine Provision, sage ich jetzt mal, von 5% hatte, wie viel könnte ich erreichen? In unserem Falle macht das aber keinen Sinn, weil wir zum Beispiel keine Provision nehmen, sondern wir haben ein Abo-Modell. Das heißt, wir berechnen unser Markt etwas anders. Wir gucken zum Beispiel darauf, wie viele Startups gibt es weltweit und wie viele Investoren gibt es weltweit. Und davon brechen wir jetzt herunter. Okay, wie viele Startups-Investoren gibt es jetzt in unserem klar definierten kleinen Zielmarkt? Und wie viel gibt es vielleicht in diesem Zwischenbereich? Und so können wir quasi also mit dem Bottom-up-Approach gucken. Wir haben ein Geschäftsmodell, das basiert auf Startups und Investoren mit den und den Abo-Modellen oder Zusatzhilfen. Und so können wir zum Beispiel auf unsere Marktgröße kommen. Beide Varianten funktionieren. Wichtig ist nur, dass man als Gründer erklären kann, was bedeutet diese verschiedenen Schritte und wie erreiche ich sie?
Perfekt, danke dir. Worauf ist denn noch zu achten? Also, wenn ich jetzt eben meine Startup-Idee habe, ein bisschen im Prototyping gespielt habe und jetzt eben den Schritt gehen möchte, dann kann man da bestimmt eine ganze Menge Fehler machen. Also, A, wann entscheide ich mich? Ne? Haben wir eben schon so ein bisschen gesprochen über welchen Weg der Finanzierung. Aber das Pitch Deck haben wir gesprochen, aber es gibt sicherlich noch mehrere Fallstricke. Magst du da noch ein bisschen erzählen? Aus dem Nähkästchen.
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich denke ich, gibt es so zwei, drei Sachen, die immer wieder hervorkommen, die größten Fehler sind, wenn man sich so anschaut, was sind die Gründe, warum Startups das nicht schaffen. Punkt Nummer eins, Team. Häufig wird unterschätzt, wie wichtig das Team ist. Ich kann es aus eigener Erfahrung aus der Vergangenheit, kann ich sehr gut vergleichen, auch sehe es aber auch bei vielen, vielen Teams. Es ist wichtig, ein komplementäres Team zu haben. Das heißt, dass die wichtigsten Elemente, die es braucht, ein Startup hochzuziehen, abgedeckt sind durch das Kernteam, also durch das Gründungsteam selbst. Im Idealfall hat so ein Gründungsteam zwischen 2 bis 4 Leute. Was man heutzutage sieht in die Höhle der Löwen, ist eine wunderbare Show und ist für diese einzelnen Gründer, die alle Produkte haben für den Konsumenten direkt, auch eine wunderbare Sache und auch für den Erfolg, diese Investoren zu bekommen. Diese Show spiegelt aber nicht die Realität dar. Denn im Normalfall wollen Investoren gar nicht in Einzelgründer investieren. Sie wollen im Normalfall bereits schon ein funktionales Team haben, was dann quasi mit dem Geld direkt alles umsetzen kann. Das ist Punkt Nummer eins. Also wirklich Vielseitigkeit im Team zu haben mit verschiedenen Expertisen, wo jeder seine Kernkompetenz hat und wo man dann auch Verantwortung an die jeweilige Person abtreten kann. Punkt Nummer zwei ist der sogenannte Problem Solution beziehungsweise Product Market Fit. Hierbei geht es darum, dass Gründer tendenziell zu früh skalieren wollen. Also wir hatten ja vorhin über den Begriff skalieren gesprochen. Da geht es darum, dass Gründer zu früh glauben, okay, ich habe jetzt meine Idee, jetzt möchte ich das Ganze groß machen. Das Problem ist aber, wenn man nicht vorab gut genug validiert hat, das kann durch eigene Recherche sein, das kann durch qualitative Interviews sein, quantitative Interviews, kann auch durch Feedback-Forms auf deiner Website sein, verschiedenste Wege. Ganz wichtig ist erstmal zu gucken, erstmal löst mein Produkt das Problem, was ich identifiziert habe. Und dann noch viel wichtiger, wird mein Produkt auch vom Markt angenommen. Und da gibt es verschiedene Momente, wo man spüren kann, okay, es kommen immer mehr Leute, die jetzt das von sich aus buchen. Oder ich kann jetzt gerade organisch wachsen und es kommt immer mehr Nachfrage rein. Es gibt verschiedene Indikatoren, die mir zeigen, okay, jetzt bin ich soweit, dass ich diesen sogenannten Product Market Fit habe. Und erst dann sollte man skalieren, weil ansonsten ist das ganze Geld, was man in Marketing steckt, etc., ja, läuft quasi ins Leere, weil der Markt es so in der Form noch gar nicht annehmen kann. Und dann gibt es noch den dritten Grund an der Stelle. Und das ist dann tatsächlich der Finanzierungsaspekt. Denn was häufig passiert ist, dass Startup-Gründer sich zu spät um die Finanzierung ihres Startups kümmern. In jedem Geschäftsmodell braucht man nicht unbedingt Investoren. Es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren auch über die Umsätze, die man generiert. Und man braucht nicht notwendigerweise Investoren. Im Normalen, um ganz groß zu werden, ist das der Fall. Aber was ganz wichtig ist, viele Gründer vergessen, wie lang dieser Prozess braucht. Und man sagt, im Durchschnitt braucht das 6 bis 9 Monate. Von ich kümmere mich jetzt darum, an Investoren heranzutreten, die durch den Finanzierungsprozess zu leiten und am Ende das Investment zu bekommen. Das Problem ist, dass viele Gründer sich aber denken, oh, in 3 Monaten läuft mir das Geld aus, jetzt sollte ich mich drum kümmern. Und da ist dieser Zeitraum im Normalfall zu klein. Denn selbst wenn ich einen Investor davon überzeugt habe, in mich zu investieren, und selbst wenn der Vertrag unterschrieben ist, heißt es erstens noch nicht, dass das Geld auch kommt. Und wenn das Geld kommt, kann es manchmal 1,5 Monate dauern, weil die Investoren das gerade noch irgendwas rumschieben müssen, bis sie dir das Geld überweisen können. Und das ist ganz wichtig, hier vorab frühzeitig zu identifizieren, wie viel Geld brauche ich, wann brauche ich das Geld. Wofür kann ich es dann wiederum einsetzen und da auch alles zeitlich mitzuplanen? Und das ist genau ein dieser Fehler, die Gründer häufig auch haben, ist, dass sie nicht früh genug denken an, was passiert in einem Jahr, was passiert in 3 Jahren, was passiert in 5 Jahren. Und manchmal bauen sie ihr Startup frühzeitig so auf, dass sie effektiv verhindern, nachher groß zu werden, weil sie zu viele Anteile rausgeben, weil sie bestimmte Dinge nicht bedacht haben. Und das wären so insgesamt so die 3 Sachen: Team, Product Market Fit. Und quasi auch Finanzierung, also alles, was mit Finanzen hat, ja, dementsprechend auch zu planen, frühzeitig zu planen und dort einen Überblick zu behalten.
Ja, perfekt. Wenn man dann jetzt ein bisschen zu spät dran ist schon, für die Leute, die jetzt vielleicht gerade an dem Punkt sind und denken so, verdammt, die 3 Monate, genau da bin ich jetzt, ist wahrscheinlich schwierig, dann auch von der Bank noch einen Zwischenkredit zu bekommen, oder? Was würdest du da dann empfehlen?
Erstmal natürlich auf Dudash zu kommen, weil eine unserer Prämissen ist, dass wir Gründern helfen können, den Prozess um 40% tatsächlich zu optimieren, weil wir quasi das Ganze über, wir versuchen Interaktion und Engagement zu fördern und schneller zu machen. Das heißt, wir haben bestimmte Funktionen eingebaut, die dem Gründer ermöglichen, schneller durch diesen Finanzierungsprozess mit dem Investor zu gehen. Und da wird nämlich sehr viel Zeit verloren, auch häufig. Und ganz, ganz wichtig ist, bereit zu sein mit seinen Daten. Denn wenn du alle Datensätze fertig hast, kannst du diesen gesamten Finanzierungsprozess viel schneller laufen lassen. Das heißt, das ist natürlich das eine. Was die Banken aber wiederum angeht, das kommt immer ganz darauf an. Ich glaube, es ist wichtig, auch für eine Bank zu verstehen. Ich meine, Banken sind tendenziell traditioneller. Das heißt, da muss man auch gucken, an welche Bank tritt man dort jetzt heran. Haben die ein Verständnis für Startup-Märkte? Haben die vielleicht einen Zweig mit New Business und verstehen, was es bedeutet, sowas auch hochzuziehen? Und dann geht es wirklich nur darum, was kann man der Bank an der Stelle als Sicherheit geben? Banken in Deutschland verlangen vielleicht noch mehr nach diesem typisch 30-seitigen Businessplan. Ein Investor, ein internationaler Investor, guckt darauf tendenziell erst bei Series B, C, D vielleicht, wirklich. In den Frühphasen braucht es gar nicht diesen 30-seitigen Plan. Da reicht auch ganz klar zu sagen, so und so mache ich das. Hier ist mein Pitch-Deck. Hier ist mein 2-3 Seiten-Übersicht, wie ich das skalieren möchte. Finanzplan, vielleicht ein kleiner Marketingplan, vielleicht ein kleiner Salesplan. Aber dieser Standard-30-Seiten-Plan, der ist für ein Startup kaum haltbar, weil ich weiß manchmal noch gar nicht, wie es in einem halben Jahr aussieht. Und da für 5 Jahre jetzt aufzustellen, wie sich das Ganze entwickeln wird, ist so unrealistisch im Normalfall, dass auch Investoren sagen, gut, das brauche ich gar nicht. Das Startup soll seine Zeit lieber mit den Sachen verbringen, die wirklich wichtig sind.
Das ist auf jeden Fall auch eine spannende Botschaft, weil nicht nur die Banken verlangen das, auch wenn man halt, das ist ja für viele wahrscheinlich auch irgendwie der erste Schritt, dann mal Kontakt aufnimmt mit Industrie- und Handelskammer zum Beispiel oder sowas, die erzählen einem ja genau das Gleiche und geben einem dann da irgendwie Excel-Listen mit 3 Milliarden Querverweisen irgendwie an die Hand. Ich habe den Satz schon mal gehört, ja, wenn die Motivation nicht ausreicht, um das Ding auszufüllen, dann ist die Motivation auch nicht groß genug und so. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht dann auch gar nicht mehr der zeitgemäße Ansatz, ne?
Würde ich definitiv sagen, weil eine Sache darfst du nicht vergessen. Du magst zum heutigen Zeitpunkt einen Businessplan ausstellen über 30 Seiten. Ich wette mit dir, dass in 3 Monaten 20% davon schon nicht mehr eintreten. Und das ist das Problem. Es ist viel Arbeit für etwas, was auf dem Papier steht. Ein Investor kümmert sich mehr darum, was auf nackte Zahlen, die du über deine Plattform schreibst. Das ist viel wichtiger für einen Investor.
Ja, vor allen Dingen in der frühen Planungsphase. Genau. Das ist ja sowieso Arbeit mit der Glaskugel, ne?
Genau. Und da geht es immer nur um schnelles Testen. Das, Philipp, sorry, dass ich dort nochmal unterbreche.
Alles gut.
Das wollte ich noch vorhin angebracht haben bei den drei Dingen, um die es geht. Ich habe ein Prinzip in meiner Universität damals gelernt, was mich bis zum heutigen Tage prägt. Und das ist das, und das habe ich letztens in der Doku über Elon Musk zum Beispiel wiedergehört, lustigerweise. Und zwar geht es dort um das sogenannte Fast-Failure-Prinzip.
Ja.
Deine Idee als Gründer muss es sein, und da kommen wir nämlich auch wieder auf den Businessplan, so schnell wie möglich Fehler zu machen.
Ja.
Es ist, viele Gründer, und das habe ich gerade hier auch in Deutschland gemerkt, haben Angst, ihre Idee zu verifizieren, rauszugehen, Interviews zu machen oder stellen die Fragen schon so, dass die Antworten, die sie bekommen, genau das ist, was sie haben wollen. Das Wichtigste ist aber, rauszugehen und wirklich zu identifizieren, hey, mach Fehler, lieber proaktiv sein, lieber Sachen ausprobieren und aufgrund der Daten entscheiden, ob es der richtige Weg ist oder nicht. Aber dieses typische, ich baue mich jetzt in mein Häuschen an, arbeite 2 Jahre an meiner Idee, gehe raus auf den Markt und glaube, das ist die Idee, das funktioniert nicht. Und es ist wirklich wichtig, das ist wirklich manchmal ein mentaler Switch, den man umlegen muss, zu sagen, okay, ich habe keine Angst davor, 50 Mal einen auf den Deckel zu bekommen, weil es falsch ist. Aber ich bin 51 Mal früher schlau gewesen, als hätte ich es nicht gemacht und kann also noch früher, schneller in die richtige Richtung mein Unternehmen entwickeln. Und das war nur ein Zusatzpunkt, den ich gerne noch da vorne geben würde.
Super wichtig, super wichtig. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch mal eine kleine Folge gemacht, die tatsächlich Fail Fast heißt. die Meinung teile ich auf jeden Fall und ja, bin da auch an mehreren Stellen schon drüber gestolpert. Finde ich prima. Du hast jetzt relativ viel von Interviews immer gesprochen. Klar, Interviews sind natürlich irgendwie ein Weg, Dinge zu verifizieren oder falsifizieren. Häufig haftet denen natürlich an, dass je nachdem, wie das Interview geführt wird, auch das hast du eben schon angesprochen, man die Antworten bekommt, die man haben möchte.
Genau.
Oder selbst, wenn man offen ist, nicht die Antworten bekommt, die der Wahrheit und dem richtigen Nutzerverhalten entsprechen. Der andere Weg wäre ja, sofern das möglich ist, das Produkt am Markt zu testen und die Marktreaktion quasi sich anzuschauen, ne? Anstatt dann irgendwie Meinungen abzubilden.
Ja.
Du hast jetzt aber relativ viel auch über Marktforschung gesprochen und du hast auch über das Thema Bewertung gesprochen. Das sind jetzt so 2 Punkte, wo ich gerne nochmal einsteigen würde. Also die Marktforschung, wie beschreibe ich den Markt, wie erhebe ich die Zahlen zum Markt? Jetzt gibt es natürlich für Leute, die irgendwie so aus dem BWL-Bereich kommen, ist das wahrscheinlich eine einfache Geschichte. Wenn man aber jetzt irgendwie aus der Tiefe, sagen wir mal, aus der Tech-Tiefe kommt, dann fragt man sich vielleicht schon, wie kommt man an so Zahlen? Helft ihr auch schon direkt bei der Marktforschung oder was kannst du da den Leuten noch mit an die Hand geben?
Sehr gute Frage, was das Thema Marktforschung angeht, weil das Thema, also wie es im englischen Begriff, also wenn man sich irgendwo im Internet rumguckt, liest man sehr viel von Customer Validation, beziehungsweise Kundenvalidierung. Und du hast vorhin etwas gesagt, es geht darum, entweder vor dem Produktlaunch dann quasi etwas zu machen oder danach. Für mich ist es definitiv ein Und. Man sollte eigentlich niemals aufhören, Daten zu erheben, um zu überprüfen, ob die zugrunde liegenden Hypothesen, die man hat, auch richtig sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, wo ich es ganz explizit machen kann. Mit meinem vorherigen Startup haben wir es damals gemacht, dass wir rausgegangen sind auf die Straße, ungefähr unsere Zielgruppe abgepasst, wo wir wissen, okay, das sind ungefähr die Leute, die wir eigentlich ansprechen wollen. Mhm. Und wir haben 120 Interviews qualitativ auf der Straße geführt. Und die Idee dabei war, dass eigentlich die andere Seite bis zum allerletzten Zeitpunkt gar nicht weiß, worauf dieses Interview am Ende hinausführen will. Mhm. Und dann hat man es geschafft, Antworten zu bekommen, ohne der anderen Seite zu suggerieren, in welche Richtung man sie haben möchte. In dem Fall war es bei uns so, erstmal zu verstehen, wie schafft der derzeitige Zielkunde dieses Problem, was wir identifiziert haben, erstmal zu überkommen. Welche Kanäle nutzt er? Wie setzt er das Ganze um? Also er erstmal in die Phase gegangen, okay, erstmal das Problem validieren, hat er das? Und wenn ja, wie löst er es derzeit? Mit welchen? Und wo sind die Zufriedenheiten und wo sind die Unzufriedenheiten? Und dann im allerletzten Schritt, bei der letzten Frage vielleicht zu gucken, okay, wenn du jetzt sowas an der Hand hättest, wichtig ist auch niemals in der Would-Frage. Wenn man auf Englisch fragt, how would you do that, ist immer schon schlecht, weil dieses Würde impliziert meistens schon, ja, viele Menschen würden vieles machen, aber machen sie es? Das ist was ganz, ganz anderes. Und eine zweite Sache, die wir dort gemacht haben, weil es dort, und das war dann auf der Anbieterseite damals, wir haben einfach über Facebook-Gruppen einen Umfragebogen geteilt. Und den haben am Ende über 600 Leute zum Beispiel beantwortet. Und damit hatten wir Primärforschung qualitativ als auch Sekundärforschung ganz explizit zu unserem Startup, was uns so viele Inhaltspunkte gegeben hat. Und mit der Nachfrage dürfen wir euch weitere Informationen schicken. Das heißt, es war nicht nur Kundenvalidierung, sondern direkte auch Marktakquise an der Stelle. Und wenn es jetzt zum Thema Marktforschung im Allgemeinen geht, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die wichtigste Marktforschung ist natürlich Primärforschung, eigene Datenerhebung, weil sie natürlich ganz gezielt ist. Eine andere Möglichkeit ist Sekundärforschung. Ich gehe ins Internet und gucke, was für Studien dort sind. Das kann helfen, auch um deine Marktgröße zu definieren. Aber wenn ich jetzt über Primärforschung spreche, ist es wenn ich eine Website zum Beispiel habe, gibt mir diese Website ja viele Datenpunkte. Es gibt ja verschiedene Tools, Google Analytics, Google Search Console, um nur mal ein paar zu nennen, die mir sagen, wie lange bleiben die Nutzer auf meiner Seite, wo hören sie auf, weiterzuklicken, von welchen Kanälen kommen die rein. Und das sind ja alles Datenpunkte, die letztendlich für mich Marktforschung sind, weil letztendlich gibt mir das Aufschluss darüber, wie interagiert der Nutzer mit meinem Produkt. Und wo hört er auf, damit zu interagieren? Und das sind die Elemente, die du dann wiederum verbessern musst, damit der Nutzer länger auf deiner Seite bleibt, am Ende den Kauf durchführt. Das heißt, das sind dauerhaft Datenpunkte, die man generiert und auch auswerten muss, um sein Produkt zu verbessern. Das also zum Thema der Marktforschung erstmal.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn jetzt jemand schon einen Prototypen hat, gerade im Tech-Bereich ist es dann ja auch relativ easy, den zu distribuieren beispielsweise, auch an die richtigen Leute zu distribuieren. Was würdest du dann empfehlen? Was braucht man an Daten quasi, an Menge, an Usern, um zu sagen, okay, das ist jetzt so weit, dass man tatsächlich sagen kann, okay, es gibt irgendwie so einen statistischen Impuls und das ist jetzt nicht nur irgendwie durch eine falsche Adressierung ein völlig verzerrter Wert.
Sehr valide Frage an der Stelle. Und ich denke, man muss diese Frage unterscheiden aufgrund deines Businessmodells. Also Businessmodell ist das Geschäftsmodell, wie mache ich Geld? Und es gibt zwei Hauptunterscheidungen. Es gibt auch noch andere kleinere, aber die zwei Hauptunterscheidungen sind B2C, also Business to Consumer, also Business, also Unternehmung direkt an den Endkonsumenten oder B2B, Business to Business. Das heißt, ich habe ein Produkt für andere Businesses da draußen. Wenn ich von einem B2B, also dem Letzteren, ausgehe, sind die Datenpunkte, die ich erheben muss, tendenziell kleiner. Das heißt, es reicht vielleicht auch schon, wenn ich einen Pilot mache mit meinem Prototypen. Und eine Sache zum Prototypen da. Es ist nicht wichtig, dass der Prototyp perfekt designt ist, dass der alle Funktionen hat. Beim Prototypen, beim sogenannten MVP, also nicht Most Valuable Player, but Minimal Viable Product, geht es darum, die Hauptfunktion deines Produkts abzubilden. Das heißt, es braucht nicht alles haben, aber das, was ich beweisen möchte, das muss Teil meines MVPs sein. Und damit kann ich an den Kunden herantreten und mir Feedback rein. Und da reicht es vielleicht, wenn ich 3 bis 10 Kunden habe in der Theorie, die mir so ein Feedback geben und sagen, hey, das finde ich so cool, dass ich es weiter nutzen möchte. Und hier sind noch ein paar Verbesserungsschläge. Das kann theoretisch reichen. Bei einem Konsumentenprodukt muss die Zahl etwas höher sein, weil das wird schneller distribuiert an eine größere Anzahl an Leuten. Das heißt, da würde ich nicht mit 3 bis 10 gehen. Da würde ich je nach Produkt auch gucken, in die Hunderte zu gehen, um das vielleicht mal zu testen. Bei App-Downloads könnten es Tausende sein. Also da kommt immer auch drauf an, was für eine Art Produkt habe ich. Deshalb ist es jetzt schwer, ganz klar zu definieren, du brauchst 3 bis 10 oder 50 bis 100. Es kommt immer aufs Produkt an. Aber grundsätzlich kann man sagen, hat man ein konsumentengetriebenes Produkt, braucht es mehr Nutzer als bei einem businessgetriebenen Produkt.
Super Antwort. Also letztendlich hat das, glaube ich, den Leuten ja schon sehr weitergeholfen. Das kann man es einordnen. Und natürlich ist es ja wie immer im Leben, keiner kann dir sagen, okay, mach das 10-mal und dann klappt's. Ne? Es hängt
Das
immer
wäre zu
von paar,
einfach.
genau, es hängt immer von ein paar mehr Faktoren ab. Aber dann hat man schon mal so eine Richtung. Ne? Und die Richtung, die hilft ja schon. Dann weiß man eben bei einem B2B-Produkt, wie du es eben beschrieben hast, dass man eben nicht irgendwie 1.000 dafür finden muss, wenn der Markt vielleicht sogar nur aus Hunderten besteht oder so. Ne? Also
würde auch Philipp wieder dem Prinzip widersprechen des Fast Failure, richtig? Lieber
Einverstanden.
mache ich eine
Ja.
kleine Gruppe, iteriere und gebe der nächsten Gruppe nochmal das
Ja.
zum Testen quasi. Das ist genau dieser Aspekt. Lieber im Kleinen testen, schnell verbessern, nochmal testen, schnell verbessern, anstatt zu warten, 1000 Leute zu haben und erst dann zu testen. Das macht am Ende keinen Sinn.
Absolut, absolut. Wir müssen jetzt noch ein bisschen springen, weil ich einen Punkt eben vergessen habe. Du hast
Okay.
beim Pitch Deck über das Thema Bewertung gesprochen und hast
Ja.
halt gesagt, du schreibst dann auf die Seite, wie die Bewertung ist. Wer macht denn die Bewertung?
Genau. Am Ende in erster Instanz das Startup selber. Nachher wird die Bewertung aber häufig von dem Investor auch definiert. Das heißt, wie entsteht die Bewertung in erster Instanz? Das kann verschiedene Faktoren sein. Das kann sein, das und das sind die Zahlen, die wir bisher geschrieben haben. Also ein guter Parameter ist immer, was habe ich bisher in Umsätzen gemacht? Was ist meine Kostenstruktur? Wie sieht meine Umsatzplanung für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre vielleicht aus, um erstmal ein Gefühl zu bekommen, was ist denn das mögliche Return on Investment? Dann gibt es aber auch andere Parameter, die da reinspielen können. Hat man strategische Partnerschaften? Hat man bestimmte Kanäle, bestimmte Zusicherungen von Partnern, die sagen, hey, wenn du das schaffst, dann gewährleisten wir das. Es gibt hunderte Methoden da draußen, wie man wirklich seine Bewertung am Ende errechnen kann. Das Allerwichtigste, egal welche Methode man hat, ist den Investor wirklich klar zu machen und also wirklich mit einer Argumentation klar zu machen, auf den Parametern stütze ich meine Bewertung. Damit kann man dann in einen Prozess, in den Finanzierungsprozess hineingehen und dann wird der Investor eines Tages zurückkommen und sagen, weiß nicht, diese Bewertung ist mir zu hoch oder ich würde das anders handhaben. Und dann geht es dann zum Teil in die Verhandlung rein, zu sagen, okay, der Investor glaubt, dass dein Unternehmen am Ende 2 Millionen weniger wert ist, dann musst du gucken, lohnt es sich? Möchte ich für den Investor von meiner ursprünglichen Unternehmensbewertung so einen Abzweig davon nehmen oder sage ich einfach, ich möchte ihn gar nicht. Ich finanziere mich nur unter den Konditionen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und das ist etwas, was ich sehr spannend finde, was es in Deutschland leider in der Form noch nicht so gibt. Wir haben uns das ein bisschen selbst anders umgebaut, und zwar sogenannte Safe Agreements. Und das ist ein Investitionsmodell, was ganz interessant ist für Startups. Und zwar geht es darum zu sagen, ich gebe in einer Art Wandelanleihe, zum heutigen Zeitpunkt kriege ich Geld vom Investor, aber seine Anteile werden erst definiert, wenn ich eine große institutionelle Runde habe. Das heißt, man kann sich zur frühen Phase Geld reinholen, ohne verhältnismäßig viel Wert abzugeben, weil man noch nämlich insgesamt nicht sehr viel wert ist. Das heißt, wenn ich heute 100.000 reinbekomme, aber mein Unternehmen ist noch nicht viel wert, gebe ich prozentuell ja super viele Anteile weg. Und das gewährleistet für mich zu sagen, hey, kriege jetzt Geld rein, aber erst in meiner Series A konvertiert das in Umsätze und dann ist das nicht mehr auf einer Bewertung von 1 Million, sondern vielleicht von 10 Millionen. Und dadurch kann man es schaffen, am Anfang Geld reinzubekommen, ohne sein ja, Cap Table zu verbessern, also sein Finanzierungskuchen quasi, wo die Anteile definiert sind. Und das ist vielleicht etwas ganz, ganz Spannendes, wo ich Gründern hier gerade in Deutschland auch mal empfehlen würde, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil das ermöglicht auch, dass man nicht für jeden Investor zum Notar laufen muss und eine Unterschrift reinbekommen muss, weil das Ganze quasi etwas anders gehandhabt werden kann.
Cool, sehr, sehr spannendes Modell. Wunderbar. Was ich mich jetzt noch frage, ist, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt bei euch auf die Plattform kommen möchte? Mit welchen Kosten habe ich denn da zu rechnen?
Ja, wir machen das Ganze als Premium-Modell. Das bedeutet, viele Funktionen unserer Plattform in limitierter Form kann der Gründer frei austesten. Das heißt, er bekommt ein Gefühl dafür, wie er Investoren finden kann, wie er den Datenraum managt, wie er auch das CRM-System benutzt, ist aber in all diesen Funktionen gewisserweise limitiert. Wir haben derzeit ein Businessmodell dahinter stecken, das den Gründer für gerade eigentlich mal $150 im gesamten Jahr die komplette Funktionalität der Plattform erhält.
Cool.
Wenn ich jetzt mir anschaue, Wettbewerber bieten zum Beispiel nur die Datenraumfunktion zum Teil für ja, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Euro an, alleine nur diesen Teil. Und wir ermöglichen quasi den Gründern sehr kostensparend quasi ein Abo-Modell anzubieten, wirklich für $150 im Jahr oder für $15 im Monat, um diese Plattform zu nutzen. Wir haben den Kurs als separaten Kurs mit 77 Einzelmodulen für $300 derzeit auf dem Markt und lassen da immer mal wieder auch Kampagnen laufen. Also wer da Interesse hat, kann da auch gerne mal und auf uns zukommen. Und dann haben wir etwas, was wir gebaut haben, und das ist vielleicht auch für viele hier interessant, einen sogenannten Active Deal Flow Prozess. Und was wir hier machen, ist, dass wir Gründer an die Hand nehmen. Und das basiert auf drei Elementen. Das kostet am Ende $1.500 einmalig für die gesamte Dienstleistung. Und dort gehen wir ganz, ganz tief in das Startup hinein, gucken uns alle Datenpunkte an und generieren Reports daraus, wie investierbar ist das Startup, aber auch gleichzeitig sehr viel Feedback. Wo sehen die Investoren jetzt gerade eine rote Flagge, dass sie niemals in dich investieren würden? Und verbessern das Startup aufgrund dessen auch, wir gucken uns dein Pitch Deck an, deinen One-Pager, dein Video-Pitch, deine Social-Media-Profile, deine Website. Also gucken uns alles ganz holistisch an und geben dir ein komplettes Feedback. Und in zweiter Instanz haben die Gründer dann die Möglichkeit, wir kreieren einen Blogpost über die, distribuieren das über Social Media, damit wir das Startup vor die Investoren aller Welt bringen. Und das sind alles vertrauensbildende Elemente, die wir dann nutzen, um eine Kampagne an mindestens 100 Investoren da draußen in der Welt zu senden, die genau in deine Art Business investieren und bring dich dann proaktiv an den Tisch mit diesen Investoren. Und so können wir gerade die Gründer, die Probleme haben, wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt ein wenig Zeit, aber ich brauche das Geld. Ich finde nicht die richtigen Investoren oder die Investoren sagen irgendwann immer nein. Für genau diese Gründe haben wir diese Dienstleistung als Zusatzfunktion zur Plattform auch entwickelt.
Super spannend. Und wenn ich jetzt der Ansicht bin, ich würde ganz gerne mal ein bisschen Geld investieren in Startups, also als Investor, als kleiner privater Investor. Ich habe, also wie viel sollte ich zur Seite gelegt haben, dass es sich lohnt, bei euch sich zu melden?
Wie gesagt, am Ende ist das immer eine Frage, wie risikoavers oder freudig ist man. Wichtig ist bei Startups zu wissen, im Normalfall macht es keinen Sinn, nur ein Startup zu investieren. Es ist immer sinnvoll, wie auch bei anderen Assets, sein Risiko zu streuen. Man muss immer bedenken, 90% der Startups schaffen nicht. Das heißt, wenn man vielleicht Kleininvestitionen macht und wenn es um 10.000 sind, lieber würde ich, glaube ich, mein Geld auf 10 verschiedene Pferde setzen, in dem Fall, als auf ein Pferd 100.000. Also wichtig, Risikostreuung. Kleinere Checks am Anfang schreiben, hoffen, dass man da irgendwo den großen Deal macht und mit dem Geld, was man da wieder rausbekommt, wieder zu reinvestieren. Ich denke, das wäre die sinnvollste Herangehensweise.
Aber 10.000 Euro ist das Minimum Investment. Nee, du hast gesagt, es gibt auch den Schritt bis 5, ne? Oder wie war das?
Genau, also ich sage jetzt mal, in der Theorie kann man natürlich auch runter bis 5 investieren. Sollten wir jetzt Startups haben aus anderen Teilen der Welt, wo wir eine andere Kostenstruktur haben, kann das theoretisch sogar auch mal darunter gehen. Aber unter 5.000 wird es oder unter 10, 5 bis 10.000 wird auch, je nachdem, manchmal ein bisschen ja, mühsam für die Startups oder auch für die Investoren an der Stelle. Deshalb sagen wir immer, darunter sollte man eigentlich nicht gehen, weil dann hilft es einem auch nicht viel als Startup,
Ja.
wenn ich nachher 2.000 Euro bekomme.
Dann geht man besser ins Crowdfunding irgendwie.
Zum Beispiel oder zur
Oder
Bank, wenn es nur so wenig
zur
Geld ist.
Bank. Ja,
Genau.
okay. Ja, wunderbar. Markus, das war ein super Gespräch. Ich glaube, da war für viele Leute ganz schön viel dabei, was man mitnehmen konnte. Ich finde es mega spannend, auch das, was ihr so dann auf der Plattform da macht oder die Angebote, die ihr da so am Start habt. Ich denke, du hast deine Expertise absolut unter Beweis gestellt. Also klasse Job, well done. Ja,
Vielen
und
herzlichen Dank.
deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Möchtest du noch irgendwie was sagen, nochmal irgendwo darauf hinweisen, wie, wo man euch findet?
Gerne für alle Gründer als auch Investoren da draußen. Ihr könnt uns unter dudash.com finden. Für die, die mehr interessiert sind und Frühphase sind, unter education.dudash.com, um dort erstmal vielleicht dieses Einmaleins noch besser zu lernen. Und als letzter Impuls an der Stelle von meiner Seite: Startup-Gründungen sind eine schöne Sache. Sie kommen mit sehr viel Commitment, aber auch gleichzeitig sehr viel innerer Motivation und Energie. Und wenn man wirklich Interesse hat und das Gefühl hat, hey, man möchte sich in irgendeiner Form selbst verwirklichen, gerade wenn ihr jung seid, aus dem Studium gerade herauskommt, dass die beste Zeit in eurem Leben ist, zu versuchen. Ihr habt noch nicht viele Commitments, andernfalls. Insofern traut es euch, geht diesen Weg, aber sucht euch ein gutes Team, mit dem ihr das Ganze hochziehen könnt.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Klasse. Ja, ich glaube, wir könnten noch viel drüber quatschen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann denkt dran, schreibt eine E-Mail an die info@m-x-m.net. Abonniert den Podcast, folgt uns in den sozialen Netzwerken und seid beim nächsten Mal wieder dabei zur nächsten Folge von Management Meets Mindfulness. Also, Markus, danke dir.
Vielen Dank dir.
Ihr Hörer, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.